Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Hoffnungen auf eine Annäherung im Atomkonflikt mit Nordkorea haben einen Rückschlag erlitten. US-Präsident Trump sagte das für den 12. Juni geplante Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim vorerst ab. Grund sei, wie es in einem Brief an den Machthaber in Pyongyang heißt, die offene Feindseligkeit Nordkoreas. Trump betonte aber, dass er grundsätzlich weiter zu einem Treffen mit Kim bereit sei.
Wut und Enttäuschung über Kim Jong-uns jüngst wieder aggressiveren Ton waren wohl zu groß geworden im Weißen Haus. Der US-Präsident hatte offenbar kaum noch Hoffnung, den groß angekündigten Friedensgipfel zu einem Erfolg zu machen. Trump schreibt an seine Exzellenz Kim Jong-un: Leider halte ich es aufgrund des enormen Zorns und der offenen Feindseligkeit, die in Ihrer jüngsten Erklärung angeklungen sind, derzeit für unangemessen, dieses lang geplante Treffen abzuhalten. Nach Wochen vorsichtiger Annäherung übt sich Trump nun erneut in verbalem Säbelrasseln.
I believe that this is a tremendous setback.
Ich glaube, dies ist ein enormer Rückschlag für Nordkorea, ein Rückschlag für die Welt. Ich habe mit Verteidigungsminister Mattis und unserem Generalstab gesprochen. Unser Militär ist das mächtigste der Erde, gerade noch einmal verstärkt, wie Sie wissen. Das Militär ist gerüstet, falls nötig. Doch Trump sagt auch, ein Treffen mit Kim Jong-un sei weiter möglich, wenn sich Nordkorea nun konstruktiv verhalte. Aufgeheizt hatte sich die Atmosphäre zuletzt nach abfälligen Bemerkungen des nordkoreanischen Außenministeriums über Trumps Vize Pence. Der hatte wiederum Nordkorea mit Libyen verglichen, was Pyongyang in Rage brachte. Auch die gemeinsamen Manöver der USA mit Südkorea sollen Kim erzürnt haben. Wieder einmal rätselt die Welt über widersprüchliche Signale aus Washington. Denn in einem Atemzug droht der Präsident mit dem Militär und zeigt Bereitschaft zum Dialog mit Nordkorea. Trump pokert hoch, ein riskantes Spiel mit dem Feuer.
Unmittelbar vor der Mitteilung des US-Präsidenten hatte Nordkorea gemeldet, das Atomtestgelände im Norden des Landes zerstört zu haben. Staatschef Kim hatte den Schritt Ende April bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon angekündigt. Insgesamt 6 Atomversuche waren auf dem Gelände im Norden des Landes erfolgt. Internationale Inspektoren, die die Zerstörung des Testgeländes hätten überwachen können, hatte Nordkorea nicht eingeladen.
Es waren nur ein paar Journalisten aus den USA, Großbritannien, China, Russland und Südkorea, die Pyongyang einreisen ließ, um zu berichten. Letzte Etappe, 5 Stunden lang per Bus, die Bahnreise davor dauerte 11 Stunden, von Wonsan im Südwesten hinauf zur Zielregion im Nordosten. Seit Jahren hatte das Regime hier Atomtests ausgeführt. Zuletzt wurden Gebäude abgerissen, nun sind auch Tunnelsprengungen bestätigt. Zeitgleich verstiegen sich die Kontrahenten Kim und Trump wieder in ihren Krieg der Worte. Wir können uns entweder am Verhandlungstisch begegnen, tönte es aus Pyongyang, oder beim Waffengang. Als hätte es die Annäherung von Panmunjom zwischen Nord und Süd im April nie gegeben, als die ganze Region auf Frieden hoffte. Tatsächlich aber waren nicht mal die Begriffe klar. Während Kim womöglich nur anbot, sein Atomarsenal nie einzusetzen, pochte Washington auf Beseitigung aller Raketen, auch im Sinne der Nachbarländer. Denn auch Kims Kurz- und Mittelstreckenwaffen sind auf andere Länder gerichtet, die seit Jahren gegen Nordkoreas Raketentests protestieren. In Japan etwa war schon die Hoffnung aufgekeimt, dass bald auch Tokio und Pyongyang zu einer Aussöhnung finden würden, einschließlich Friedensvertrag und Aufbauhilfe für Nordkorea. Warum sollte Aussöhnung nicht um sich greifen? All das scheint nun wieder dahin, zumindest bis auf Weiteres.
Vor der Absage des Nordkorea-Gipfels durch den US-Präsidenten hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und der chinesische Staatspräsident Xi zu Gesprächen in Peking getroffen. Beide bekannten sich zum globalen Freihandel. Merkel mahnte allerdings, der gegenseitige Marktzugang müsse gleichberechtigt erfolgen. Weiteres Thema war die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Merkel bekräftigte, dass Deutschland und China daran festhalten wollen.
Seit ihrem letzten Besuch hat sich viel verändert. Staatspräsident Xi Jinping will China selbstbewusst zu alter Größe führen, eine Weltmacht aufbauen. Doch das Verhältnis beider Länder ist gut, das liegt auch an den unruhigen Zeiten und den USA. offener Austausch mit Ministerpräsident Lee. Beide haben gemeinsame Interessen und hatten vor Trumps Absage des USA-Nordkorea-Gipfels appelliert, an den Verhandlungen festzuhalten. Thema auch der Ausstieg der USA aus dem Iran-Abkommen, den Lee scharf verurteilt. Das hat sehr negative Folgen für die Lösung anderer Konflikte. Eine Wirtschaftsdelegation begleitet Merkel. China ist Deutschlands größter Handelspartner. Lee kündigt erneut weitere Öffnungen an. Doch viele ausländische Unternehmen klagen immer wieder über Benachteiligungen. Die Kanzlerin begrüßt chinesische Investitionen in Deutschland, verlangt von Peking aber gleiche Bedingungen.
Wir sehen auch, dass China an einigen Stellen schon absoluter Technologieführer ist. Und in diesen Bereichen möchten wir dann natürlich auch den reziproken Zutritt haben, so wie wir ihn zu Hause auch geben. Denn ansonsten wird es Schritt für Schritt dazu führen, dass wir eben auch Einschränkungen und vielleicht dann zu viele Einschränkungen machen, und das wäre nicht gut.
Merkel hat sich abseits der Kameras mit Menschenrechtsanwälten getroffen und Angehörigen von Inhaftierten. Die Repressionen haben in China in den vergangenen Jahren zugenommen. Chinas Probleme mit dem unberechenbaren Trump helfen der Kanzlerin, im selbstbewussten Peking mehr Gehör zu finden. Bei den wirtschaftlichen Streitpunkten bewegt sich China stärker als früher. Heute also durchaus Annäherung, außer beim Thema Menschenrechte.
Bei der Deutschen Bank ist ein massiver Stellenabbau angelaufen. Die Zahl der Vollzeitstellen soll von derzeit mehr als 97.000 auf deutlich unter 90.000 verringert werden. Konzernchef Sewing kündigte an, vor allem Jobs im Aktienhandel und beim Investmentbanking zu streichen. Viele Aktionäre zeigten sich heute auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt unzufrieden.
Seit langem haben die Aktionäre der Deutschen Bank wenig zu lachen. Heute bei der Hauptversammlung nach 3 Jahren mit Verlusten sitzt der Frust tief.
Man sieht es ja an den Aktien. Und dauernd der Wechsel auch mit dem Vorstand und so weiter ist da auch nicht gut, oder?
Man wollte Umbau machen, aber die richtigen Reformen, die wo man eingesetzt hat, die haben einfach nicht gegriffen, weil kein richtiges Konzept da war.
Sie alle erwarten vom neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing einen schnellen Kurswechsel. Die Erträge der Bank bröckeln. Jetzt will Sewing Bereiche wie den Aktienhandel, in denen die Bank wenig Geld verdient, drastisch stutzen. Hier werden 25% der Arbeitsplätze wegfallen. Im ganzen Konzern sollen mindestens 7.000 Jobs gestrichen werden.
Eine solche Entscheidung, meine Damen und Herren, treffen wir nicht leichtfertig. Aber der Stellenabbau ist unvermeidlich, wenn unsere Bank nachhaltig profitabel werden soll.
Ein Schritt in die richtige Richtung, so Aktionärsvertreter, die Bank müsse sparen.
Die Deutsche Bank hat viel zu hohe Kosten. Im Vergleich mit den Wettbewerbern leistet sie sich etwa 30% höhere Kosten. Und das führt natürlich bei der aktuellen Situation des Bankgeschäftes mit niedrigen Margen, niedrigen Zinserträgen etc. dazu, dass die Bank in diese Probleme gekommen ist.
Viele Aktionäre scheinen nicht an die Wende unter Christian Sewing zu glauben. Die Bank gehört heute zu den großen Verlierern im DAX.
Die Rente mit 63 nehmen wesentlich mehr Menschen in Anspruch, als von der Bundesregierung erwartet. Nach knapp 4 Jahren hat die Zahl der Anträge die Millionengrenze überschritten. Das ist etwa ein Viertel mehr als im Gesetzentwurf angenommen. Das Bundesarbeitsministerium bestätigte heute einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung, die sich auf Zahlen der Rentenversicherung berufen hatte. US-Präsident Trump lässt das Handelsministerium Importzölle auf ausländische Autos prüfen. Untersucht werden soll, ob Autoimporte eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen. Mit derselben Begründung waren Schutzzölle auf Stahl und Aluminium eingeleitet worden. Laut Wall Street Journal könnten Zölle auf Autos und Autoteile bis zu 25% betragen. Das würde besonders deutsche Hersteller treffen. Hiesige Autoaktien reagierten mit Abschlägen. Im Fall des 2014 über der Ostukraine abgeschossenen Passagierflugzeugs MH17 hat eine internationale Ermittlergruppe neue Erkenntnisse veröffentlicht. Demnach stammte die Rakete, mit der die malaysische Maschine getroffen wurde, aus einer russischen Luftabwehrbrigade. Bereits vor 2 Jahren hatten die Ermittler bekannt gegeben, dass die Rakete russischer Bauart war, ohne Beleg für die genaue Herkunft. Bei dem Unglück starben 298 Menschen. Russland weist jede Verantwortung zurück.
Jahrelang hatte das Team recherchiert. Jetzt sind sich die Experten im niederländischen Bunnik sicher. Der Malaysia Airlines-Flug wurde im Juli 2014 abgeschossen von dieser Rakete der russischen Armee. Unsere Ergebnisse bestätigen, der Buk-Raketenwerfer stammt von der 53. Luftabwehrbrigade der Russischen Föderation aus Kursk. Diese Brigade ist Teil der russischen Armee. Die MH17 war in Amsterdam gestartet und auf dem Weg nach Kuala Lumpur. Über der Ostukraine wurde sie abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord starben. Wer ist für die Tragödie verantwortlich? Noch wollen die Experten niemanden konkret verdächtigen. Doch die Ermittlungen konzentrieren sich auf eine kleine Gruppe.
Am 28.
September 2016 haben wir rund 100 Personen identifiziert, die mit dem Absturz von MH17 in Verbindung stehen könnten. Jetzt ist es gelungen, diesen Kreis einzugrenzen. Wer welche Rolle spielt, ist jetzt sehr viel klarer. Ein UN-Sondertribunal war am Veto Russlands im Sicherheitsrat gescheitert. Auch heute lehnte Moskau jede Verantwortung ab. Das niederländische Kabinett tritt morgen in Den Haag zusammen, um über Konsequenzen aus den Ermittlungen zu beraten.
Der Bundesgerichtshof lehnt die generelle Strafverfolgung von Frauen ab, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wird man nach Auffassung der Richter nicht automatisch zum Mitglied einer terroristischen Vereinigung, wenn man sich am Alltagsleben im Herrschaftsgebiet des IS beteiligt. Dafür brauche es eine direkte Unterstützung. Ein Haftbefehl gegen die deutsche Sibel H. wurde mit dieser Begründung abgelehnt. Sie wurde im April aus dem Irak ausgeflogen. In mehreren Bundesländern sind Polizei und Zoll heute mit einer Großrazzia gegen organisierte Kriminalität auf dem Bau vorgegangen. Schwerpunkt des Einsatzes war das Rhein-Main-Gebiet. Insgesamt wurden mehr als 50 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Etwa 1000 Kräfte waren im Einsatz. 4 mutmaßliche Drahtzieher eines illegalen Schwarzarbeiternetzwerkes wurden nach Angaben des Hauptzollamtes Gießen festgenommen. Hintergrund sind offenbar Steuerhinterziehung und Betrug in Millionenhöhe. In Dresden ist die Entschärfung einer Weltkriegsbombe glimpflich zu Ende gegangen. Der Sprengkörper war gestern am späten Abend teils detoniert. Heute Nachmittag hieß es dann, er sei unschädlich. Gefunden worden war die Bombe am Dienstag bei Bauarbeiten nahe der Dresdner Altstadt. Die Gegend war weiträumig abgesperrt worden. Tausende Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden.
Es raucht, es stinkt, aber die Gefahr für Dresden ist gebannt. Hier ist ein Teil der 250 Kilo schweren Fliegerbombe explodiert. Und das ist alles, was davon noch übrig ist. Wie gefährlich der Blindgänger war, zeigt dieses Videomaterial aus der Nacht. Spezialisten hatten versucht, den schwer zugänglichen Zünder mit einer sogenannten Raketenklemme per Fernsteuerung herauszudrehen. Und dabei war es zur Explosion gekommen.
Hier haben wir es mit dem besonderen Fall zu tun, dass hier eine Teildetonation erfolgte mit anschließender Deflagration. Ein Fachbegriff bei uns, der bedeutet, dass dieser Sprengstoff nur brennt und keine Explosion mehr ist.
Die Weltkriegsbombe ist unschädlich. Rund 8.700 Dresdner können nach 44 Stunden zurück in ihre Wohnungen. Einige von ihnen bedanken sich mit Essen bei den Einsatzkräften. Eine der gefährlichsten Bombenentschärfungen der letzten Jahre hat ein glückliches Ende genommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 25. Mai.
In einem Streifen quer über Deutschland hält sich noch feuchtwarme Gewitterluft. Der Deutsche Wetterdienst warnt für die erste Nachthälfte vor Unwettern. Und die gibt's im Westen und Süden. In einem Streifen von Ostbayern bis nach Niedersachsen außerdem anhaltende und gewittrige Regenfälle. Im Norden klar und morgen wieder sonnig, während es in dem Streifen vom Südosten bis in den Nordwesten teilweise kräftige Schauer und Gewitter gibt. Im Südwesten erst freundlich, dann auch dort einzelne Schauer und Gewitter. Am Niederrhein heute Nacht bis 16, an den Alpen frische 7 Grad. An der Ostsee bei Seewind morgen 18, am Oberrhein dagegen nahe 30 Grad. Am Samstag viel Sonnenschein und nur ein paar Quellwolken, die im Nordosten einzelne Schauer und Gewitter bringen. Ähnliches Wetter am Sonntag und auch am Montag, überwiegend freundlich, hier und da Schauer und Gewitter, die heftig sein können.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Show oder Strategie? Trumps Absage an Nordkorea und vor Referendum. Irland streitet über Verbot von Abtreibung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.